Ja, wir lesen das Buch Jona also kapitelweise. Heute das erste Kapitel, wo uns erzählt wird, dass Jona von Gott den Auftrag bekommt, in die Stadt Ninive zu gehen und ihr zu verkünden, dass sie zerstört werden wird. Und Jona nicht will, sondern vor Gott davonrennt, sich genau in die entgegengesetzte Richtung, statt nach Osten, nach Ninive, nach Westen, nach Jaffo geht. Und sie auch noch in ein Schiff einschifft, das so weit wie möglich nach Tarschisch, was man wohl irgendwo so bei Gibraltar heute, also sozusagen der weit entfernteste Ort in der westlichen Welt, der bekannt war, sich einschifft. Aber dann kommt eben ein Sturm, der das Schiff bald zum Untergehen bringt und es stellt sich raus und Jona leugnet es eigentlich auch gar nicht. Dass es seinetwegen ist, der Sturm, und nachdem die Seeleute eigentlich erst nicht wollen, aber dann sehen, dass sie an, dass ihr Schiff nicht retten können, werfen sie ihn dann über Bord. Und beim nächsten Mal, im zweiten Kapitel, geht es dann damit weiter, dass Jona in dem Bauch eines Fisches landet. Ja, ich habe jetzt zunächst mal so ein bisschen zur Einstimmung zwei moderne Texte, einen Prosa-Text, ein Gedicht genommen, gerade diese Frage der Flucht, was ja. Also es gibt schon Propheten wie Mose und Jeremia, die Gott gesagt haben, nein, wir können doch nicht und wir sind zu schwach und wir möchten eigentlich den Auftrag nicht ausführen. Aber es gibt keinen Propheten, der vor Gottes Auftrag davonläuft. Da ist Jona also schon der Einzige. Und von da ist natürlich gerade dieser Aspekt, dass Jona flieht, etwas, was von ältesten Zeiten bis heute die Ausleger interessiert hat. Hier der erste Text von Rabbinerin Mira Regev aus der Reformbewegung. Der kommt im Zusammenhang von Yom Kippur, denn das Buch Jona wird im Nachmittagsgottesdienst des Yom Kippur gelesen. Jona wird aufgetragen, eine weite Reise zu machen und das Leben von Menschen zu retten, die er überhaupt nicht kennt und zu denen er nicht gehört. Ninive steht kurz davor, umgewälzt zu werden. Und er hat die Möglichkeit, die Stadt zu retten. Jona ist für die Aufgabe, die ihm auferlegt wird, nicht bereit. Und er will fliehen. Und von hier an beginnt eine Reise von Fluchtversuchen und Wachwerden eines Herzens, das lernt, sich zu öffnen und lernt, was Mitleid ist. Die Erzählung von Jona ist eine mythische Erzählung über Flucht und Erwachen, über Umwendung und Umkehr. Und vor allem über Demut und Mitleid. All dies ist auch heute relevant, vielleicht mehr denn je. Und ein Gedicht von der Dichterin Mira Meir. Ein fließender Strom von Regenschirmen im Einkaufszentrum aus Beton. Jeder und jede verschlossen, schweigend, breitet für sich selbst eine einzelne Matratze aus. Segelt von Strand zu Strand. Landet bei der nächsten Tasse Kaffee, flieht, entrinnt. Man kann über das Wetter reden, über den Nachbarn. Los, Jona, los. Nicht noch einmal wird ein Leviathan kommen, Jona, dich zu retten. In dem fließenden Strom im Einkaufszentrum. Ja, sind da so ganz spontane Reaktionen drauf?
Ja, ich fand diesen poetischen Text schön, weil er ja irgendwie die Flucht vor der Realität so in die Banalität beschreibt, ja. Was so eine metaphorische Qualität auch für die Gegenwart hat. Ja. Und ja, das ist ja eine Art Leben, was viele Leute führen. Vor der Realität die Augen verschließen und sich mit den Oberflächlichkeiten befassen. Ja. Ja. Jetzt haben wir gerade in Deutschland einen Wahl, der Furore macht, ne? Und das ist ein großes Thema in den Medien. Der wird fast wichtiger als die Berichterstattung über den Krieg, ne?
Ja, und ich sehe auch eben dieser gewisse Egoismus, der auch dabei ist. Also auch bei Jona merkt man ja, der geht im Schiff schlafen und ist ihm noch so egal, dass da ein Sturm ist. Und das wird hier natürlich auch so ein bisschen aufgegriffen, dass eben jeder sich auch in sich selber zurückzieht. Und Ja, ist durchaus auch etwas, was für unsere aktuelle Situation irgendwo passend ist. Ja, nach dieser Einstimmung dann ein wesentlich älterer Text, nämlich die Nacherzählung des ersten Kapitels von Jona im Midrasch Pirkei der Rabbi Eliezer. Das ist ein palästinischer Midrasch aus dem 8. Jahrhundert. Mit Sicherheit jedenfalls schon aus einer Zeit, wo es den Islam schon gab, denn man sieht ja auch man eben Einflüsse aus muslimischer Literatur auch. Und dann ist es eine Nacherzählung von Episoden aus Genesis, Exodus und Numeri. Und Jona, wie wir gleich sehen werden, kommt hier hinein im Zusammenhang mit der Schöpfungserzählung. Und das ist hier sowohl die Übersetzung als auch der Kommentar, den ich dazu abgedruckt habe, ist von Günther Stemberger, Professor Emeritus für Judaistik an der Universität Wien, der eben auch diesen Midrasch genutzt hat, um zu erklären, wie eigentlich Midrasch-Auslegung funktioniert. Und von daher habe ich eben in den Fußnoten auch einiges von seinem Kommentar untergebracht. Ja, also der Midrasch beginnt: Am fünften Tag floh Jona vor dem Herrn. Und die Neuerung natürlich gegenüber dem biblischen Text ist, dass hier der fünfte Tag erwähnt wird. Wir haben im biblischen Text ja überhaupt keine Zeitangabe, wann das geschieht. Und dazu schreibt Stemberger: Unser Midrasch reiht das Kapitel über Jona nicht entsprechend seinem geschichtlichen Platz ein, sondern bringt es im Rahmen der breit nacherzählten Schöpfungsgeschichte. Die Tiere des Wassers wurden nach Genesis 1, 20 bis 23 am fünften Tag der Schöpfungswoche geschaffen. Dazu gehören natürlich auch der Fisch, der Jona verschlingt, und Leviathan, die im zweiten Teil der Erzählung eine so wichtige Rolle spielen. Dennoch kommt in der Schilderung der Ereignisse der Schöpfungswoche dieses Kapitel völlig überraschend. Man könnte natürlich den Anfang einfach übersetzen: An einem Donnerstag, das heißt dem fünften Tag der Woche, floh Jona vor dem Herrn. Doch kommt es dem Erzähler offensichtlich darauf an, die Jona-Geschichte mit der Schöpfungsgeschichte zu verbinden. Nur an einem fünften Tag der Woche kann Jona dem für ihn bestimmten Fisch begegnen. Er tritt damit aus der geschichtlichen Zeit in die mythologische Zeit des Anfangs, der Schöpfung, und überwindet damit auch in seiner Erfahrung alle Schranken der Zeit. Ja, dann kommt die erste Frage, die alle Ausleger beschäftigt hat, wie ich ja schon sagte: Warum floh er? Und hier erklärt eben auch Stemberger die Methodik des Midrasch. Rabbinische Bibelerzählung versucht, dem Leser seiner Zeit die Fragen zu beantworten, die der Bibeltext offen lässt, die dem Leser jedoch für ein zusammenhängendes Bild notwendig sind. So versucht der Midrasch zuerst erzählerisch zu begründen, warum Jona als einziger biblischer Prophet auf seine göttliche Sendung sofort mit der Flucht antwortet. Er hat eben schon schlechte Erfahrungen gemacht, wie man aus Jona 3,9, wer weiß, wie vielleicht reut es Gott wieder, erschließt. Ja, und jetzt die Antwort des Midrasch, warum Jona floh. Ein erstes Mal sandte ihn Gott, die Grenze Israels wiederherzustellen. Und seine Worte erfüllten sich, denn es heißt, er, Jerobeam, also der König des Nordreiches, stellte die Grenzen Israels wieder her, von Lebo Hamat bis zum Meer der Arava, entsprechend des Wortes des Ewigen, des Gottes Israels, dass er sprach durch seinen Diener Jona ben Amittai, den Propheten, der von Gat Hefer war. Hier haben wir eben auch eine Person namens Jona, und der Midrasch geht davon aus, dass es sich um denselben Jona handelt. Das Zweite kommt so nicht in der Bibel vor, das ist Hinzufügung des Midrasch. Ein zweites Mal sandte er ihn nach Jerusalem, es zu zerstören. Doch als sie Buße taten, handelte der Heilige, gepriesen sei er, an ihnen entsprechend der Fülle seines Erbarmens. Ihn reute das Unheil und er zerstörte es nicht. Und da nannten ihn die Israeliten einen Lügenpropheten. Ein drittes Mal sandte er ihn nach Ninive. Da überlegte Jona bei sich und dachte: Ich weiß, dass die Völker zur Buße geneigt sind. Wenn sie nun Buße tun, schickt der Heilige, gepriesen sei er, seinen Zorn auf Israel. Und nicht genug, dass die Israeliten mich einen Lügenpropheten nennen, sondern auch die Völker der Welt. Ich fliehe also zu einem Ort, an dem seine Herrlichkeit nicht erwähnt wird. Über den Himmel heißt es, dass seine Herrlichkeit dort ist. Denn es heißt in Psalm 113,4, seine Herrlichkeit überragt die Himmel. Über die Erde heißt es, dass seine Herrlichkeit dort ist. Denn es heißt, von seiner Herrlichkeit ist die ganze Erde erfüllt. Jesaja 6,3. Ich fliehe also zu einem Ort, an dem seine Herrlichkeit nicht erwähnt wird. Da fügt Stemberger in seinem Kommentar hinzu, aber kann man denn vor Gott überhaupt fliehen? Psalm 139, 7 bis 12, vergleiche Amos 9, 1 bis 3, schildert berät die Unmöglichkeit dieser Flucht. Doch lässt der Erzähler bewusst Jona nicht an diese Stellen denken, damit sein Unternehmen nicht von vornherein sinnlos ist. Jona argumentiert wie heidnische Gestalten der Bibel mit Schriftstellen und verkennt doch die Gesamtaussage der Schrift. So wählt er das sagenhafte Tarschisch als Ziel und wagt sich dafür sogar auf das gefürchtete Meer. Jona ging nach Jaffo hinab und fand dort kein Schiff, auf dem er sich einschiffen konnte. Und das Schiff, auf dem Jona sich einschiffen sollte, war von Jaffo schon 2 Tagesreisen weit entfernt, um Jona auf die Probe zu stellen. Was tat der Heilige, gepriesen sei er? Er brachte über das Schiff einen Sturmwind auf dem Meer und brachte es nach Jaffo zurück. Und Jona sah es, freute sich in seinem Herzen und sagte: Nun weiß ich, dass mein Weg gelingen wird. Also hier ist eine Episode eingeschaltet, dass das Schiff schon mal losgefahren war und dann aber gezwungen wird, zurückzukehren. Dazu schreibt Stemberger, dass Jona ein Schiff fand, wie es im wörtlichen biblischen Text heißt, setzt sein Suchen voraus. Vor allem aber ist das Hebräische Ba'atarshish hier übersetzt, das nach Tarshish fuhr, auffällig. Gewöhnlich bedeutet das Verb kommen, in dem nicht fahren. Auch fehlt beim Ortsnamen das Suffix, das die Richtung anzeigt, Tarshisha. So kommt man zur Vorstellung, dass das Schiff vom Weg nach Tarshish zurückkommt. Es ist damit eine Verzögerung in der Erzählung eingebaut, die Jona Zeit gibt, noch einmal nachzudenken. Doch er bleibt fest entschlossen bei seinem Vorhaben. Er sagte zu ihnen: Ich will mich mit euch einschiffen. Sie antworteten ihm: Wir fahren zu den Inseln des Meeres, nach Tarshish. Er sagte zu ihnen: Ich werde mit euch kommen. Und es ist bei jedem Schiff üblich, erst wenn es jemand verlässt, zahlt er den Lohn. Jona aber zahlte in der Freude seines Herzens den Lohn im Voraus. Denn es heißt, und Jona stand auf, nach Tarshish zu fliehen, weit weg vom Herrn. Er ging also nach Jaffo hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarshish fuhr. Er bezahlte das Fahrgeld und ging an Bord. Sie segelten eine Tagesreise weit. Da erhob sich über ihnen ein Sturmwind auf dem Meer, zu ihrer Rechten und zu ihrer Linken. Doch die Fahrt aller anderen Schiffe, die kamen und gingen, war friedlich und in ruhiger See. Nur das Schiff, auf dem Jona sich eingeschifft hatte, war in großer Not. Denn es heißt, und das Schiff drohte auseinanderzubrechen. Rabbi Hanania sagt, Vertreter der 70 Sprachen waren auf dem Schiff. Und jeder Einzelne hatte seinen Götzen in der Hand, denn es heißt, die Seeleute bekamen Angst und jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe. Sie warfen sich nieder und sagten: Rufen wir jeder den Namen seines Gottes an. Und der Gott, der antwortet und uns aus dieser Not errettet, der soll der wahre Gott sein. Ich könnte mir denken, dass hier auch eine Anspielung an die Szene in 1. Könige 18 ist, in dem Wettstreit Elias mit den Baalspriestern, wo es ja auch in der Frage eben, wem gelingt es, das Opfer darzubringen, dann heißt, und der Gott, der im Feuer antworten wird, soll der wahre Gott sein. Also dieser Nachsatz ist identisch. Und sie riefen jeder zu seinem Gott und es half nichts. Jona aber schlief in der Not seines Herzens fest und schlummerte. Da kam zu ihm der Kapitän und sagte zu ihm: Schau, wir stehen zwischen Leben und Tod und du schläfst fest und schlummerst. Von welchem Volk stammst du? Er antwortete ihm: Ich bin ein Hebräer. Dieser sagte ihm: Haben wir denn nicht gehört, dass der Gott der Hebräer groß ist? Steh auf, ruf deinen Gott an, vielleicht denkt dieser Gott an uns und wirkt an uns Wunder, wie er es euch im Schilfmeer getan hat. Und da könnte auch sein, das, was wir vorher gelesen haben, dass der Sturmwind zu ihrer Rechten und zu ihrer Linken ist, dass das bereits eine Anspielung auf das Schilfmeerwunder ist, weil es da ja auch heißt, und das Wasser war ihnen eine Mauer zu ihrer Rechten und zu ihrer Linken. Jona antwortete ihnen: Ich will euch nicht verbergen, dass diese Not um meinetwillen über euch gekommen ist. Nehmt mich und werft mich ins Meer, damit das Meer sich beruhigt und euch verschont. Denn es heißt, und er antwortete ihnen: Nehmt mich und werft mich. Rabbi Simeon sagt, die Leute nahmen den Vorschlag nicht an, Jona ins Meer zu werfen. So warfen sie Lose über sich und das Los fiel auf Jona. Denn es heißt, sie warfen das Los und es fiel und so weiter. Was taten sie? Sie nahmen die Ladung, die auf dem Schiff war, und warfen sie ins Meer, damit das Schiff leichter wurde. Doch es half nichts. Sie wollten zum Festland rudern, doch sie richteten nichts aus. Was taten sie nun? Sie nahmen Jona, stellten sich an den Rand des Schiffes und sagten: Gott der Welt, Herr, lass nicht unschuldiges Blut über uns kommen. Wir wissen ja nicht, welcher Art dieser Mann ist. Jona sagte zu ihnen: Um meinetwillen ist diese Not über euch gekommen. Nehmt mich und werft mich ins Meer. Sogleich nahmen sie ihn und warfen ihn bis zu seinen Knien hinein. Und das Meer ließ von seinem Wüten ab. Sie nahmen ihn wieder zu sich herauf, und das Meer stürmte weiter gegen sie. Da warfen sie ihn bis zum Nabel hinein, und das Meer ließ von seinem Wüten ab. Sie hoben ihn wieder zu sich herauf, und das Meer stürmte weiter gegen sie. Sie warfen ihn bis zum Hals hinein, und das Meer ließ von seinem Wüten ab. Und nochmals holten sie ihn zu sich zurück. Und das Meer stürmte weiter gegen sie. Da warfen sie ihn ganz hinein, und sofort ließ das Meer von seinem Wüten ab. Ja, also soweit diese Nacherzählung des ersten Kapitels. Beim nächsten Mal, wenn wir in die Fortsetzung von dem Midrasch haben, wir das zweite Kapitel von Jona im Bauch des Fisches weitererzählt. Ja, das sind eben also im Groben natürlich folgt der Midrasch der biblischen Erzählung, aber hat doch durchaus auch einige Ergänzungen, Erklärungen, Anmerkungen dazu.
Ja, es ist irgendwie lustig, diese letzte Stelle, wenn sie ihn erst bis zum Bauchnabel und dann bis zum Hals und schließlich schmeißen sie ihn ganz rein. Ja, es ist ziemlich witzig, ne? Wie ja diese ganze Geschichte sehr witzig auch ist, weil dieser Prophet, der ist ja immerhin ein Prophet und ist derjenige, der eben so ungläubig ist und so sich so wehrt gegen diesen Gott und alle seine die anderen Figuren, die auftreten, wie jetzt zum Beispiel auch hier die Matrosen, die sind ja wahnsinnig demütig und glauben an einen Gott, suchen einen Gott, der es denn nun endlich sein soll. Und das ist ja auch ein spannender und witziger Gegensatz. Ne?
Ja, also diese Ironie ist auf jeden Fall schon im biblischen Buch da. Das werden wir auch gerade im letzten Kapitel nochmal stärker sehen. Und natürlich auch hier schon eben einfach der Gedanke, von Gott fliehen zu können. Müsste als Prophet eigentlich besser wissen, dass das nicht funktioniert. Und hier natürlich wird das nochmal ein bisschen übersteigert. Und es soll sicher auch nochmal die Matrosen in ein positiveres Licht stellen, dass sie, obwohl sie wissen, Jona ist schuld und er ihnen ja selber gesagt hat, werft mich ins Meer, sie überhaupt nicht begeistert sind von dieser Idee und Also versuchen, ob es nicht vielleicht mit so einem teilweise Hineinwerfen auch klappen könnte. Und erst als sich herausstellt, dass das eben nicht geht, tun sie das. Also sie sind durchaus sehr bemüht, Jona zu retten. Eigentlich mehr als er bemüht ist, sich selber zu retten, könnte man sagen. Und auch ihre Gottesfurcht wird sich ja in dem Midrasch noch mal ein Stück stärker betont, als es im biblischen Text auch schon ist. Anita.
Ja, auffällig ist ja auch, dass die unterschiedliche Götter haben, unterschiedliche Sprachen. Das heißt, hier kommt, also ich denke, das zeigt auch nochmal die weitreichende Symbolik oder das Mythische oder das Komponierte daran, dass das ja hier schon im Grunde genommen alle Völker irgendwo schon zusammenkommen. Und dass es halt um die Fremdheit geht und der ins Fremde gesandt ist. Und was die, also dass ich sag mal, er im Grunde genommen derjenige ist, der lernen muss, der Hebräer, der lernen muss und der in der Fremde lernen muss und von Anfang an und man eigentlich wertschätzend durchaus mit ihm umgeht. Und er auch das eigentlich weiß, dass das passieren könnte, dass die Völker wertschätzend unterwegs sind. Das ist ja schon, also witzig, aber hoch auch symbolisch aufgeladen im Grunde genommen. Und da stellt sich natürlich schon auch die Frage, ob das, also bei uns gilt das ja immer als Weisheitserzählung, die einfach auch ja im Grunde genommen auch einen stark didaktischen Hinweis eigentlich hat.
Ja, das hat natürlich auch mit der Form zu tun, dass das Buch Jona im Gegensatz zu allen anderen Prophetenbüchern ja nicht eine Erzählung ist. Die anderen Prophetenbücher haben zwar auch gelegentlich mal Details über die Propheten oder Ereignisse, aber sie sind hauptsächlich die Aussprüche der Propheten. Und Aussprüche hat Jona ja eigentlich so gut wie gar keine zu bieten, sondern es ist wirklich mehr die Handlung, die da ist. Und natürlich die 70 Sprachen, das spielt eben an auf die 70 Völker, die in Genesis erwähnt werden. Also damit so einfach gesagt, weil eben aus allen Völkern war jemand da und von daher auch eben alle auch involviert sind darin, dass sie eigentlich den Gott Jonas anerkennen und ihn für den Gott, der Macht über das Meer und den Sturm hat, auch halten. Anne.
Der Jona ist ja ein schrecklicher Angsthase. Er hat Angst vor Gott. Er hat aber auch Angst vor all den Menschen, die ihn einen Lügenpropheten nennen. Was ist eigentlich so schlimm daran, dass sie ihn Lügenpropheten nennen? Wird er da bestraft? Wird er ins Gefängnis? Oder verliert er seinen guten Ruf als Prophet?
Das werden wir gleich bei dem Kommentar von Abarbanel noch sehen, der auch fragt, was hat das denn, hätte das denn Jona stören müssen, wenn die Leute von Ninive ihn für einen Lügenpropheten halten? Es gibt natürlich schon die Texte im Buch Deuteronomium, wo darauf hingewiesen wird, dass man eben, ob ein Prophet ein wahrer oder ein Prophet ist oder nicht, eben daran sieht, ob sich seine Worte erfüllen. Und da ist durchaus die Androhung, dass ein Lügenprophet auch von Gott getötet wird. Das kann einem dann schon passieren. Aber der Unterschied ist halt, dass das gilt für Propheten, die Gutes weissagen, also die Rettung weissagen, die muss eintreten. Und damit sie als wahre Propheten bewiesen sind, während wenn jemand Unheil ankündigt und das dann nicht eintritt, weil die Leute, denen das Unheil widerfahren sollte, umgekehrt sind und Gott sich daher entscheidet, sie nicht zu bestrafen, dann ist das kein Lügenprophet, sondern eigentlich das eigentliche Ziel seiner Prophetie. Und das heißt es ja dann auch nachher im dritten Kapitel, dass Jona ja sagt, ja, ich wusste ja, dass du barmherzig bist und dass du Ninive doch nicht zerstörst und das hat mir eigentlich nicht gepasst und darum wollte ich nicht. Ja, und er ist wirklich, man könnte mal so sagen, ein Angsthase und auch ein ziemlicher Misanthrop. Also er will Ninive nicht retten und auch auf dem Schiff schließt er sich halt in seiner Kabine ein und es ist ihm völlig egal, was da sonst noch geschieht. Und da eventuell zu sehen, ob er da auch mithelfen könnte, das Schiff zu retten, interessiert ihn also überhaupt nicht. Ich denke, das ist was, was wirklich heute mehr moderne Exegese macht, also auch wirklich diese Persönlichkeit Jonas zu untersuchen und nicht einfach nur die Geschichte von der Umkehr Ninives, die natürlich auch ihre Bedeutung hat, nicht nur das zu sehen, sondern zu sehen, dass es ja eigentlich auch um ja, eine ganz spannende Entwicklung von einem Propheten, der eigentlich überhaupt nicht will und auch sonstige menschliche Schwächen hat, das darum auch sehr zentral geht. Herr Keimer.
Ja, ich sehe noch so ein kritisches Motiv, wenn die alle so gelobt werden für ihren Glauben oder für ihre Suche, umso mehr wird ja der Jona als Israelit oder als Jude bloßgestellt, ne? Und deshalb denke ich, diese Autoren, gerade dieser Nacherzähler, den Sie vorgelesen haben, die scheuen sich ja offenbar nicht davor, zu provozieren und den Juden ihren schwachen Glauben vorzuhalten, ja, den Leserinnen, Lesern. Ganz schön selbstkritisch halt, da hätte ich nicht erwartet, ja.
Doch, also das ist durchaus. Und wir werden gleich bei Abarmanel sehen, dass er versucht, das wegzuinterpretieren. Dem ist das offensichtlich nicht ganz so geheuer. Aber ich glaube, dass er da ein bisschen am Wortsinn des Textes vorbeigeht. Herr Stadtmüller.
Ich frage mich, was wohl das Motiv der Figur Jona ist, das offenzulegen, dass er die Ursache ist und sogar eine Lösung vorzuschlagen, wie das Problem für die anderen gelöst wird. Er hätte ja auch, könnte man sich ja auch vorstellen können, einfach nicht sorgen, wenn ihm wirklich alles egal wäre.
Also es scheint wirklich eine gewisse Lebensmüdigkeit da zu sein. Das werden wir auch noch im letzten Kapitel sehen. Da redet er eigentlich ähnlich wie Elia, nachdem er an den Horeb geflohen ist. Denn auch Elia, nachdem er die Baalspriester abgeschlachtet hat, sagt ja auch zu Gott, und ich will nicht mehr, nimm jetzt mein Leben, es reicht. Und ja, irgendwie ist das auch. Seine Misanthropie trifft auch ihn selber, könnte man sagen. Es ja auch zu sehen, wie jemand ja einfach auch in seinem eigenen Leben offensichtlich keinen Sinn sieht und von daher ihm schon eigentlich alles egal ist. Das ist psychologisch sicher noch mal eine ganz interessante Analyse zu sehen, was da passiert. Frau Krüger-Dumm.
Also, ihm ein guter Freund fehlt, der ihn ermutigt und der ihm sagt, Mensch, du hast doch was Tolles geleistet, du hast doch schon zweimal Leute zum Umdenken gebracht, du hast alle Qualifikationen, die man nur haben kann und du brauchst nur mal allen Mut zusammenzunehmen und denen den Kopf zurechtzusetzen und zu sagen, ich lüge nicht, ich habe für euch gekämpft, ich habe mich eingesetzt bei Gott und dafür seid ihr jetzt nicht betroffen worden. Und dieser gute Freund, der fehlt ihm. Und ich meine, bei Mose, da war ja der Aaron, der zu ihm gesellt wurde, sein Bruder. Und so jemand hätte hier auch ganz wichtige Dienste geleistet.
Ja, das wäre eine spannende Idee, Jonah einen guten Freund beizugeben. Wir werden am Schluss sehen, dass Gott versucht, Jonah ein bisschen zu erziehen, aber vielleicht wäre es effektiver gewesen, ihm wirklich eine solche menschliche Hilfe zu geben. Herr Keimer.
Mir ist einfach noch der Satz aufgefallen, es hat mich dann ans Markus-Evangelium erinnert, kümmert es dich nicht, dass wir untergehen? Das ist ja ein Satz, den wir in der Erzählung vom Sturm auf dem See im Genezareth haben. Und ich dachte irgendwie, es klingt
Ja,
auffällig ähnlich,
genau.
ja. Die Geschichte hat ja einen ganz anderen Verlauf, aber das klingt wie ein Zitat. Kümmert es dich nicht, dass wir untergehen?
Ja, lohnt sich sicher, die Parallele zu sehen und zumal ja auch Jesus von dem Zeichen des Jona mal spricht. Das ist ja nicht so, dass Jona überhaupt nicht im Neuen Testament vorkommt. Von daher steht das sicher im Hintergrund, wenn es auch natürlich in eine andere Richtung geht, aber ja, da ist sicher, das ist eben das, was neutestamentliche Autoren sagen, nicht immer, wie Matthäus es sagt, und so steht geschrieben, sondern zitieren irgendwas, ohne groß zu sagen, dass sie es zitieren und verlassen sich darauf, dass die Leute bibelfest sind und das merken. Ja, wir sehen also diesen Midrasch, der eben etwa ins 8. Jahrhundert datiert wird, in einer Zeit, wo Juden natürlich Minderheit waren, auch schon unter Diskriminierung gelitten haben, aber im Großen und Ganzen ging es dem Judentum in Palästina so schlecht auch wieder nicht. Und auf jeden Fall ist man wohl offen genug, wirklich die universale Botschaft, die bei Jona ist, hier auch in dem Midrasch nochmal ein Stück weiterzusehen. Wenn wir jetzt ins 15. Jahrhundert gehen zu Don Yitzhak Abarbanel, manche erinnern sich vielleicht noch, als wir Jesaja gelesen haben, da haben wir auch ziemlich viel von Abarbanel gelesen. Der ist natürlich in einer ganz anderen Situation. Der ist in der Situation, wo Juden aus Spanien, aus Portugal vertrieben werden, wo man vor die Wahl gestellt wird, ins Exil zu gehen oder sich taufen zu lassen. Und ihm ist das auch selber persönlich geschehen, obwohl er eben ein durchaus wichtiger Mann an den Höfen der Könige von Portugal und Spanien war. Aber auch ihm ist die Vertreibung aus Spanien 1492 nicht erspart geblieben. Und das hatten wir auch bei Jesaja schon gesehen, dass er in den Trostprophetien auch immer sehr stark den Rachegedanken betont. Und hier werden wir jetzt auch sehen, dass es, wenn man will, durchaus eine Möglichkeit gibt, etwas von dem uns so offensichtlich scheinenden Charakter des Buches Jona, das auch anders zu interpretieren. Mal gucken, wie wir damit klarkommen. Und Abarbanel macht das wie eben mittelalterliche, frühneuzeitliche Ausleger erst so, dass er mal die Fragen angeht, die der Text stellt, und dann darauf die Antworten gibt. Und ich habe hier eigentlich die beiden Hauptfragen, die er dazu stellt, herausgegriffen. Die erste Frage liegt darin, dass der Ewige zu Jona sagte: Steh auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und rufe über sie aus, denn ihr Böses ist zu mir aufgestiegen. Und was interessiert den Ewigen? Gepriesen sei er Ninive. Ob ihre Sünden zahlreich wurden, dass er auf sie achte und seine Knechte, die Propheten, sende, um sie zu ermahnen und auf den rechten Weg zu führen. Wurde nicht von vornherein gesagt, dass dies der Vorzug und der Rang ist, den der Heilige, gepriesen sei er, seinem Volk und seinem Erbbesitz Israel gab, im Einzelnen und im Allgemeinen, mit wunderbarer, höchster Vorsehung auf sie zu achten. Wie es heißt, der Ewige allein leitet es, Deuteronomium 32, 12. Denn der Anteil des Ewigen ist sein Volk, Jakob der Landstrich seines Erbbesitzes, eben der Vers 9. Die übrigen Nationen aber sind unter der Herrschaft der Diener, die der Ewige allen Völkern zugeteilt hat. Da kommt der Gedanke, dass jedes Volk seinen eigenen Engel hat, der für es zuständig ist. Und daher gab es im Volk Israel Propheten, die das Instrument des Ewigen waren und seine Gesandten, um sie zurechtzuweisen und auf den rechten Weg zu führen. So hat er es nicht jedem Volk getan. Und was sah also er, gepriesen sei er, Jona nach Ninive, in die Stadt der Chaldäer, zu schicken? So hat er es nicht an Ägypten getan und nicht an Babylon und den anderen großen Staaten, deren Leute sehr böse und sündig vor dem Ewigen waren. Die zweite Frage: Was sah Jona, dass er vor dem Ewigen floh? Wie es in dem Michilta heißt, flieht er denn vor dem Ewigen? Wurde nicht bereits gesagt: Wohin kann ich gehen vor dir, mein Herr? Wohin kann ich vor dir fliehen? Psalm 139, 7. Und steht nicht geschrieben: Die Augen des Ewigen wandern über die ganze Erde? Sacharja 14. Und unsere Weisen seligen Angedenkens haben dafür bereits zwei Gründe gegeben. Der eine, dass die Nationen der Welt bereit waren, umzukehren und Israel nicht schuldig gesprochen werden sollte. Und dies ist wirklich ein sehr schwacher Grund, dass vielleicht durch die Umkehr der Leute Ninives Israel beschämt werde wegen seiner Übertretungen und zum ewigen Umkehren wird und er sich ihrer erbarmen wird, indem sie sich einen Schluss vom Leichteren auf das Schwerere machen, von den Fremden, die nicht von den Kindern Israels sind. Und der zweite Grund: Dass sie sagten, Jona befürchtete, dass, wenn die Leute von Ninive zum Ewigen umkehren würden, der Ewige von seinem Zornschnauben zurückkehren und ihnen verzeihen würde. Und dann die Leute Ninives sagen würden, Jona ist ein Schwindler und Lügenprophet. Und auch dies überzeugt mich nicht, da die Leute Ninives Jona glaubten und daher aufgrund seiner Worte umkehrten. Und es ist klar, dass wenn sie auf sein Wort hin umkehren, sie seiner Prophetie bereits geglaubt haben. Und wenn sie ihr nicht glauben, werden sie nicht umkehren und werden sich seine Worte notwendigerweise erfüllen. Daher ist es in jeder Hinsicht unmöglich, dass sie sagen werden, er sei ein Lügenprophet. Und außerdem, was bringt es Jona und was gibt es ihm, ob die Leute von Ninive sagen, dass er ein Lügenprophet ist oder dass er ein wahrer Prophet ist, wo er doch nicht einer von ihnen und von ihren Massen war, und nachdem er den Ruf ausgerufen hat, wird er in sein Land zurückkehren. Und was hat er noch mit ihnen zu tun, dass er deswegen vor dem Ewigen fliehe und rechtswidrig seine Prophetie übertrete? Nicht davon zu reden, dass er, gepriesen sei er, bei diesem einen Mal ihm als Inhalt des Rufes nicht die Umwälzung Ninives sagte. Das heißt in dem Vers noch nicht eindeutig, wenn ihr nicht umkehrt, dann zerstöre ich eure Stadt. Was er ihm später sagte, als der Prophet fürchtete, sie könnten umkehren und sagen, dass er ein Lügenprophet sei, sagte er ihm allein. Und Ninive soll er sagen, was eben die Fortsetzung von Vers 1,2 ist, dass ihr Böses vor ihm aufgestiegen ist. Und was hat er von einer solchen Sache zu fürchten? Nicht davon zu reden, dass ein Prophet, der seine eigenen Worte übertritt und seine Prophezeiung unterdrückt, des Todes schuldig ist. Ja, jetzt kommt die Antwort. Und die allgemeine Absicht in dieser Prophetie ist, kundzutun, dass der Ratschluss des Ewigen für immer besteht und das Wort unseres Gottes für immer Bestand hat. Und es geschah bereits mit Jona ben Amittai, dass der Ewige, gepriesen sei er, ihm befohlen hatte, nicht über sein Volk zu prophezeien, sondern über Ninive, das Haupt des Königreichs Assyrien. Und dass Jona nicht gehen und prophezeien wollte. Und der Ewige, dem alles bereitsteht, gab einen stürmischen Wind auf das Meer, bis die Matrosen Jona den sündigen Menschen in das Meer geben mussten. Und auch dort hatte er keine Ruhe, denn der Fisch im Meer, der ihn verschlang, hütete ihn wie seinen Augapfel, bis Jona genötigt war, zum Ewigen zu beten. Und er holte ihn von dort heraus, seine Gesandtschaft auszuführen, denn dem Ewigen, gepriesen sei er, ist nichts unmöglich. Und alles ist in seiner Hand, wie der Lehm in der Hand des Töpfers. Er wird ihn formen in das, was er will. Ja, und jetzt beginnt die Auslegung Vers für Vers. Und es war das Wort des Ewigen an Jona ben Amittai. Das Ben Amittai steht gar nicht im biblischen Text, sondern nur an Jona. Die weisen seligen Angedenken sagten im Jerusalemer Talmud Sukkah 5,1, dass Jona ben Amittai vom Stamm Ascher war und der Sohn der Witwe war, die Elia versorgte und der Tote, den Elia wiederbelebte. Das ist die Erzählung in 1. Könige 17, als schon die Hungersnot des Volkes beginnt und Elia, der ja zunächst am Bach Kerit ernährt worden war, dann zu einer Witwe in Sarepta bei Sidon geschickt wird, die ihn versorgt und deren Sohn er dann auch schließlich wiederbelebt. Also da ist auch wieder der, was Midrasch eben oft macht, zu sagen, der Sohn der Witwe hat keinen Namen und ihn mit einer anderen biblischen Figur, eben hier Jona, zu verbinden. Und das ist eben das Stammesgebiet von Ascher, das am Mittelmeer entlang bis in den heutigen südlichen Libanon hineingeht. Aber Rabbi Jochanan sagte, dass er vom Stamm Sebulon war, denn er prophezeite über Jerobeam ben Joasch, wie es im Buch der Könige geschrieben steht, entsprechend des Wortes des Ewigen, des Gottes Israels, dass er sprach durch seinen Diener Jona ben Amittai, den Propheten, der von Gat-Hefer war. Und dieser Ort lag im Anteil Sebulons, wie geschrieben steht, nämlich im Buch Josua in der Beschreibung des Anteils Sebulons, von dort nach Gat Hefer. Rabbi Levi sagte, gut hat uns Rabbi Jochanan gelehrt. Seine Mutter war von Ascher und sein Vater von Sebulon. Wie es heißt, Sebulon wird am Meeresstrand wohnen und seine Flanke bis nach Sidon. In der Prophezeiung Jakobs über seine Söhne, Genesis 49. Die Flanke, die von ihm ausging, reichte bis nach Sidon. Und es steht geschrieben, und er ging nach Jaffo hinab und fand ein Schiff, das nach Tarschisch ging. Er geht zum Strand der Schiffe, was auch geschehe, weil er eben aus einem Stamm kommt, der am Meeresstrand wohnt. Siehe, der Prophet Elisha hat ihn zum Propheten eingesetzt und ihn geschickt, Jehu ben Nimshi zu salben. Jehu ben Nimshi war derjenige, der den Nachfolger des Königs Ahab ausgerottet hat, auch die Königin Isabel hat töten lassen. Und da wird eben beschrieben, dass Elisha einen seiner Jünger sendet, um heimlich Jehu zu salben. Und auch hier ist es eine namenlose Figur, die jetzt mit Jona identifiziert wird. Und da sich seine Worte immer bewahrheiteten, wurde er Ben Amittai, eben von dem Wort Emet, Wahrheit, genannt. Und daraus ergibt sich für uns, dass er aus dem Königreich Ephraim, also aus dem Nordreich Israel war, bevor Sanherib Samaria vernichtete, das war 722, und nachdem die Assyrer die Stämme Ruben und Gad und den halben Stamm Manasse, die jenseits des Jordan waren, vernichtete, was einige Zeit früher war, zwischen 848 und 800 etwa. Und auch nachdem Sebulon und Naphtali in die Verbannung geführt wurden. Das war wenige Jahre vor dem endgültigen Ende des Nordreichs im Rahmen eines der Feldzüge von Tiglath-Pileser III., entweder 734 oder 33 vor. Also sozusagen in diese Zeit, wo schon sozusagen Teile aus dem Nordreich schon erobert sind, aber der Kern von Samaria noch besteht, daraufhin datiert er jetzt Jona. Und es besteht kein Zweifel, dass all die übrig gebliebenen Stämme in Furcht und Schrecken waren vor dem König von Assyrien, dass er über Samaria käme und es vernichte, wie er es ihren Brüdern getan hatte, die bereits in die Verbannung geführt worden waren. Und diese Furcht war im Herzen der Weisen Israels. Daher setzt sich hinsichtlich Jonas fort, was in diesem Buch erläutert wird, nämlich, dass der Ewige, gepriesen sei er, Jona befahl, nach Ninive, der großen Stadt, zu gehen. Denn dort befanden sich die Throne der Könige Assyriens. Und sie ist das Haupt ihres Reiches. Und Rabbi Avraham ibn Ezra legte aus, eine große Stadt für Gott, dass die Einwohner Ninives Gott immer gefürchtet hatten, von Urzeiten an. Erst jetzt, in den Tagen Jonas, begannen sie, das Böse in den Augen des Ewigen, gepriesen sei er, zu tun. Und wären sie nicht vorher gerechte Leute gewesen, hätte der Ewige, gepriesen sei er, seinem Propheten nicht befohlen, sie auf den rechten Weg zurückzuführen. Aber in meinen Augen ist dies nicht richtig und wahr, und die Bedeutung von eine große Stadt für Gott wird sich später herausstellen. Und rufe über sie aus, ist nicht so zu verstehen, dass er über sie ausrief, also sozusagen die Fortsetzung des Verses, denn ihr Böses ist zu mir hinaufgestiegen. Dass dies der Inhalt des Rufes ist, sondern er sagte zu ihm, dass er über sie ausrufen solle, was der Ewige über sie verhängt hat. Die Umwälzung, wenn sie nicht umkehren, denn all dies ist enthalten in der Aussage, rufe über sie aus, dass er sie zurechtweisen und in Schrecken versetzen soll und dass er auf sie achtete mit höchster Vorsicht. Und dies geschah, weil ihr Böses zu ihm, gepriesen sei, ja aufgestiegen war. Und dies heißt nicht, dass er auf sie achtete mit höchster Vorsehung wie über Israel, um sie auf den rechten Weg zu bringen und vor Schaden zu retten, sondern weil er bei sich beschlossen hatte, das Königreich Israel, Samaria und seine Tochterstädte wegen ihrer Vergehen durch Assyrien zu vernichten. Und darum bemühte er, gepriesen sei er, sich Assyrien vor dem Bösen zu retten, das dabei war, über sie zu kommen wegen der Gewalttaten, die in ihren Händen waren, damit Assyrien vor dem Untergang gerettet werde und das Instrument des Zornes des Heiligen gepriesen sei, er sei, durch dieses Israel zu vernichten. Wie es heißt bei Jesaja, weh Assyrien, Staub meines Zornschnaubens. Daher wollte der Heilige gepriesen sei er, Ninive, das Haupt des Reiches Assyrien, auf den rechten Weg führen. Und dies ist der Sinn der Aussendung Jonas nach Ninive, über sie auszurufen, denn ihr Böses stieg auf vor ihm. Nicht aufgrund der Liebe des Ewigen zu ihnen oder seines Gefallens an ihnen, sondern um sie vor dem Bösen zu retten, damit sie in der Zukunft bereit seien, den Fuß Israels zum Straucheln zu bringen. Und damit ist die erste Frage gelöst. Eben die erste Frage, wieso plötzlich ein Prophet zu anderen Völkern als Israel gesandt wird. Und siehe, Jona begriff, worum es ging. Und daher beschloss er in seinem Herzen, nicht nach Ninive zu gehen, damit die Leute Assyriens nicht durch ihn vor dem Untergang gerettet würden. Denn wie kann sein Gehen die Ursache dafür sein, dass die Assyrer gerettet werden und die Israeliten niedergehauen? Und wie kann er das Böse mit ansehen, das sein Volk durch die Assyrer treffen wird? Das formuliert Ababanel analog zu Esther. Wie kann ich das Böse mit ansehen, das mein Volk treffen wird? Und daher floh er vor dem Ewigen. Das heißt, er wollte sich aus dem Land Israel entfernen, das für die Prophetie bereit ist. Und dachte, dass die Prophetie nicht außerhalb des Landes weilt. Und wenn er in einem unreinen Land ist, außerhalb des heiligen Landes, wird die Prophetie nicht über ihm sein. Und er wird ihm nicht befehlen, nach Ninive zu gehen und nicht über sie den Ruf auszurufen, damit er nicht Instrument und Mittel zur Rettung seiner Feinde sei. Und wenn der Ewige gepriesen sei, er sie retten will, tue er es selbst nach seinem Willen, aber nicht mittels Jona und durch ihn. Jona forderte die Ehre des Sohnes und nicht die Ehre des Vaters, nämlich Gottes, ein, als er vor dem Ewigen floh, um nicht hinzugehen und Ninive auf den rechten Weg zu bringen. Denn er beschloss, dass der Ratschluss des Ewigen nicht bestehen sollte und die Assyrer niedergehauen würden. Und so heißt es im Midrasch, Rabbi Jochanan sagte, Jona ging nur, um sich im Meer das Leben zu nehmen, wie es heißt, hebt mich auf und gebt mich in das Meer. Und so findest du es bei den Vätern und den Propheten, dass sie ihr Leben für Israel gaben, wie es von Mose heißt, in der Geschichte nach dem goldenen Kalb. Und jetzt, entweder du trägst ihre Sünde, und wenn nicht, dann lösche mich doch aus. Und was sagt er über David? Und David sagte zum Ewigen, siehe, ich habe gesündigt mit der Volkszählung, die er veranstaltet hat, sei doch deine Hand über mir und dem Haus meines Vaters. Siehe, all diese Aussagen bezeugen die Wahrheit dessen, was ich erläutert habe, und sagen sie. Damit stimmt auch überein, was in der Michilta gesagt wird, dass Jona sagte, ich gehe ins Ausland, dass ich dort die Schechinah, die Gottesgegenwart, nicht offenbart. Warum? Weil die Völker zur Umkehr neigen und um Israel nicht schuldig zu sprechen. Ein Gleichnis von einem Knecht, der von seinem Herrn, einem Priester, floh. Er sagte sich, ich werde zum Friedhof fliehen, ein Ort, an dem mein Herr nicht hinter mir hergehen kann. Denn Priester dürfen ja wegen der Verunreinigung durch Tote nicht auf einen Friedhof gehen. Sein Herr sagte zu ihm, ich habe Knechte wie dich, um dich von dort herauszuholen. So sagte Jona, ich gehe ins Ausland, in dem die Schechinah nicht weilt. Der Heilige, gepriesen sei er, sagte zu ihm, ich habe Gesandte wie dich, sie hinter dir herzuschicken und dich von dort herbeizubringen. Wie es heißt, der Ewige gab einen Sturmwind über das Meer. Und damit ist die zweite Frage gelöst. Und aus dem, was ich geschrieben habe, ergibt sich der Grund, weshalb diese Erzählung von Ninive in den Heiligen Schriften geschrieben wurde, wo es in ihr doch keine Erwähnung Israels gibt und sie ganz und gar für die Nationen der Welt ist. Und sind nicht andere Nationen, Untergang, Tod und größere, einschneidendere Veränderungen widerfahren als dieser, die nicht in den Heiligen Schriften erwähnt und niedergeschrieben wurden. Und auch, dass es heißt, dass sie geschrieben wurde, damit Israel eine Lehre annimmt, dass sie sich beeilen, umzukehren wie die Leute Ninives, ist tatsächlich ein sehr schwacher Grund. Denn wenn die Kinder Israels von den Geboten der Tora und den Worten der Propheten keine Lehre annehmen, wie werden sie es vom Tun der Leute Ninives tun? Zumal in der Schrift nicht erwähnt wird, dass sie in Ninive die Kulthöhen, die Bildnisse und die Gräuel ihres Götterdienstes entfernten, sondern sie hielten immer an ihnen fest, trotz all ihrer Umkehr. Und welche Lehre wird Israel dann von ihnen annehmen? Aber so wie ich es erklärt habe, wurde die Erzählung von Jona in den Heiligen Schriften nicht geschrieben wegen Ninive, sondern wegen Jona und seiner Frömmigkeit und wegen des Wunders, das an ihm getan wurde. Und damit wir wissen, dass das Wort unseres Gottes in Ewigkeit bestehen wird. Ja, ich halte hier erstmal ein. Das ist so die erste Sinneinheit, wo man merkt, dass Abarbanel sich einfach nicht mit der universalen Botschaft des Buches Jona gar nicht glücklich ist und versucht, das anders zu interpretieren. Ja, dazu Anmerkungen. Herr Müller.
Habe ich das richtig verstanden, dass hier in dem Text gesagt wird, dass die Niniviten also vorher die ganze Zeit an den einen Gott bereits geglaubt hatten? Das also, oder ist das nur eine, na, ich sag mal, eine Verifizierung der sogenannten Umkehr?
Das wird hier zitiert als Auslegung von Ibn Ezra, der der Meinung war, dass die Leute von Ninive eigentlich immer schon an den einen Gott geglaubt hätten und nur in der Zeit des Jona abgefallen werden. Das ist der Versuch von Ibn Ezra zu erklären, warum sich Gott für die Leute von Ninive interessiert.
Also worauf basiert dieser Gedanke dann überhaupt?
Nicht auf irgendetwas, was im biblischen Text steht, würde ich sagen, sondern daraus, dass Ibn Ezra versucht, einen Grund zu finden, wieso sich Gott für Ninive interessiert hat. Also,
dann müssen, wenn es nicht so war, wenn es nur eine These ist, dann müssten wir auf den Begriff der Umkehr, Teshuva, kommen, weil Umkehr ist ja immer die Rückkehr zu etwas, was bereits existiert hat. Und das fällt ja dann weg. Dann haben wir ja hier praktisch einen Widerspruch.
Wenn man das wirklich, die Umkehr als eine Rückkehr wörtlich nimmt, wäre dann vielleicht sogar ein Argument, mit dem man die Argumentation Ibn Ezra stützen könnte, zu sagen, dass sie irgendwann mal an Gott geglaubt haben. Und es klingt auch insofern nicht so absurd, dass ja, wie wir dann ja im dritten Kapitel sehen werden, in dem Moment, wo Jona nach Ninive kommt und die drohende Vernichtung ankündigt, glauben die Leute ihm ja sofort. Also sind sie nicht grundsätzlich nicht gottgläubig, sondern haben halt einige böse Dinge getan, aber besteht für sie eigentlich kein Zweifel, dass der Gott, in dessen Namen Jona spricht, ein wahrer Gott ist und dass sie dessen Worte ernst nehmen. Also auch das könnte man als Stütze dafür ansehen, dass sie eigentlich zumindest einen gewissen Glauben an den Gott Israels haben. Ja.
Ja, einen gewissen Glauben, eine gewisse Kenntnis.
Ja, auch Kenntnis. Ja.
Wo haben Sie die
Kommt ja ähnlich auch bei den Matrosen eigentlich, wo es zwar einerseits heißt, dass jeder zu seinem Gott betet, aber in dem Moment, dass Jona sagt, dass er ein Hebräer ist und dem Gott des Himmels dient, sind alle der Meinung, dass es ein einflussreicher Gott ist und der ihnen vielleicht helfen kann. Also auch da sieht man, dass diese Gotteserkenntnis offensichtlich existiert.
Naja gut, das Ersetzen eines Gottes durch einen anderen, das war ja in der Antike mehr oder weniger üblich. Wenn er nicht funktioniert hatte, sag ich mal, wurde er einfach ersetzt.
Nur scheint es eben hier schon relativ klar zu sein, dass es eben gerade der Gott der Hebräer ist, auf den man sich irgendwie verlassen kann. Da scheinen sich alle ziemlich einig drin zu sein.
Das wüsste ich nicht jetzt. Naja, gut.
Also sozusagen andeutungsweise eben darin, dass die Matrosen den Gott Jonas ernst nehmen und auch eben die Leute von Nineveh sofort der Prophetie glauben und nicht sagen, wer ist denn, wie es Pharao zum Beispiel nach Exodus tut, und nicht sagen, wer ist denn dieser Gott überhaupt und was soll das? Wir glauben dessen Prophezeiung nicht. Also da, das wird überhaupt nicht in Frage gestellt. Ja.
Ich habe auch den Eindruck, dass die Erzähler dieser Geschichte und die Interpreten auch, die stellen rund um den Jona lauter Menschen auf, die an Gott glauben oder zu ihm zurückkehren, während der Jona auf der Flucht ist, ne? Und dieser Kontrast, der gehört ja irgendwie dazu, ne?
Ja.
Er will nach Westen und die Leute, die glauben an den Gott, des Landes, aus dem er kommt. So, naja, so wird halt erzählt.
Und das geht selbst auch im Kommentar von Abarbanel nicht unter, obwohl Abarbanel ja eigentlich gar nicht so freundlich gegenüber den Nineviten zumindest ist und sich eigentlich sowieso fragt, was machen wir mit dem Buch, wo Israel überhaupt nicht vorkommt. Aber er sagt ja auch eindeutig, dass ein Prophet, der seine Prophezeiung nicht verkünden will, des Todes schuldig ist. Also damit übt er jedenfalls auch ganz starke Kritik an Jona selber.
Ja, aber ist es dann wirklich noch eine Umkehr oder ist es eine Bekehrung zu dem einen Gott? Weil dann ist die Frage, was heißt in dem Fall Bekehrung? Weil es ist ja so der letzte Strohhalm.
Also hier, also da ja am Anfang eben gesagt wird, dass Gott Jona nach Ninive schickt, weil das Böse von Ninive zu ihm aufgestiegen ist, könnte man annehmen, dass das Problem sozusagen nicht ist, dass die Leute von Ninive nicht an Gott glauben, sondern dass sie Böses tun. Und die Umkehr ist eben mit dem Bösen aufzuhören. Eigentlich Götzendienst ist sozusagen nicht das Problem, das behandelt wird bei den Leuten von Ninive, sondern ihr Handeln, das eigentlich dieses Aufsteigen des Bösen, das wird ja auch in der Geschichte von Sodom und Gomorra erwähnt, dass das böse Handeln der Menschen zu Gott aufsteigt.
Ja,
Und
das ist richtig. Aber desto unrichtiger ist dann wieder die Teschuwa. Wenn es nur eine Warnung vor dem Bösen ist, also
ja, also man kann
nicht.
natürlich sagen, dass sie nur aus Angst umkehren. Das ist durchaus möglich, aber rein praktisch ändern sie offensichtlich ihr Verhalten. Da hat man im Judentum übrigens kein Problem mit. Der Idealfall ist natürlich, dass jemand umkehrt, weil er sich wirklich zu Gott bekehrt und seine Sünden bereut, aber wenn jemand nur umkehrt, weil er Angst hat und dann trotzdem aber richtig handelt, ist das auch in Ordnung. Da geht es also mehr um das Praktische, was man wirklich tut, als um die Beweggründe dafür. Ja, in dem zweiten Teil seines Kommentars zum ersten Kapitel von Jona geht Abarbanel nochmal ausführlich auf das Handeln der Matrosen ein und eigentlich auch ähnlich wie der Midrasch, den wir gesehen haben, da wird auch nochmal gezeigt, welche riesige Mühe sie sich eigentlich geben, um Jona nicht ins Meer werfen zu müssen oder wie unsicher sie sind, ob sie das wirklich tun dürfen. Und das ja, ist auch nochmal spricht zugunsten der Matrosen, könnte man sagen. Und die Matrosen nahmen Jona nicht sofort und gaben ihn ins Meer wegen jener Lose. Das heißt, die Lose, die sie geworfen haben, haben wir eigentlich schon gesagt. Jona ist schuld, also können sie ihn auch gleich ins Meer werfen, hat er ja auch selber gesagt. Sondern sie unternahmen noch eine dritte getrennte Befragung, denn sie befürchteten, dass das Los all diese Male vielleicht zufällig auf Jona gefallen sei. Und daher fragten sie ihn nach den Losen. Sage uns doch, weswegen und um wessen Willen uns dieses Böse trifft. Und ich erkläre diesen Vers auf eine von zwei Weisen. Das eine, dass sie ihn fragten, ob er eine todeswürdige Sünde begangen habe. Sei es nach dem Wesen der Sünde, sei es nach dem Rang dessen, gegen den er gesündigt hat. Und das ist gemeint mit, sage uns doch, weswegen und um wessen Willen uns dieses Böse trifft. Das heißt, sage uns weswegen bedeutet, worin lag die Sünde? Und sage uns auch, wem gegenüber du gesündigt hast, um dessen Willen uns dieses Böse trifft. Demnach handelt es sich um zwei Worte, weswegen und um wessen Willen. Und sie meinen zwei Fragen und sind nicht ein Wort. Und sie klärten noch eine Angelegenheit, ihre Frage, dass sie sagten, was ist deine Tätigkeit? Das heißt, liegt in deiner Tätigkeit ein sträfliches Vergehen, wenn du etwa sagst, dass du Priester für Götzendienst bist und seinetwegen vor Gottes Todes schuldig geworden bist? Und woher kommst du? Das heißt, kommst du von sündigen Eltern, deren Schuld der Ewige gepriesen sei er, an dir heimsucht? Und diese beiden sind in der Frage, weswegen eingeschlossen. Das heißt, worin haben du oder deine Väter gesündigt? Und sie brachten noch zwei andere Fragen vor, die eingeschlossen sind in, um wessen Willen trifft uns dieses Böse? Und diese sind, welches ist dein Land und von welchem Volk bist du? Das heißt, hast du gegen das Land gesündigt, wie zum Beispiel durch die Annullierung des Brachjahres oder des Juweljahres, oder hast du gegen dein Volk gesündigt? Und da all diese Fragen in der Kenntnis des Wesens der Sünde und gegen wen sie sich richtete eingeschlossen sind, antwortete Jona auf beides, indem er sagte, Hebräer, Ivri bin ich und den Ewigen, den Gott des Himmels, fürchte ich. Das heißt, was du gefragt hast nach meinem Frevel und meiner Sünde, ob sie gegen das Land oder gegen mein Volk war, dass ich deswegen des Todes schuldig bin und wem gegenüber ich gesündigt habe, wisset nun und seht, dass ich ein Ivri bin. Und das meint nicht nur, dass er vom Land der Hebräer war, sondern dass er ein Übertreter, Avarian, eben dieselbe Wortwurzel, war und göttliche Gebote übertritt, Over. Entsprechend der Formulierung, warum übertretet ihr, Ovrim, den Mund Gottes? In Numeri 14, 41. Damit erläuterte er ihnen das Wesen seiner Sünde und auf das, dass sie ihn fragten, gegen wen er gesündigt habe, antwortete er ihnen, und den Ewigen, den Gott des Himmels, fürchte ich. Das heißt, ihr müsst nicht nach meinem Land und nach meinem Volk fragen, denn ich habe nicht ihnen gegenüber gesündigt, aber ich fürchte den Ewigen, dem allein gegenüber ich gesündigt habe. Und damit hat man mich gefasst, denn ein Ivri bin ich, dass ich sein Gebot und seine Prophezeiung übertreten habe, Avarti, und den Ewigen, den Gott des Himmels, fürchte ich, vor dem ich gesündigt habe. Und die Sache hängt nicht vom Himmelssystem ab, sondern von dem Gott, der über ihm ist. Und er ist es, der das Meer gemacht hat, das immer mehr über uns stürmt und das Festland, dem wir uns nicht nähern können. Und siehe, als die Matrosen die Worte Jonas, sein Anliegen und seine Bitte hörten, wollten sie seinen Rat nicht annehmen, sondern ruderten und strengten sich an, das Schiff an das Festland zurückzubringen, damit Jona aus ihnen hinausgehe und sie ihn gefesselt nach Ninive werfen. Und der Ewige gepriesen sei er, wählte nicht dieses, denn er wollte, dass Jona zur Umkehr gezwungen werde und auf dem Weg gehen wolle, auf den ihn der Ewige gepriesen sei, er schicken werde. Aber es gelang ihnen nicht, denn das Meer war stürmisch über ihnen und der Wind kam vom Land und drängte das Schiff zurück, sodass es nicht ans Land kommen konnte. Und als die Matrosen all dies sahen, unternahmen sie noch ein viertes Bemühen. Sie beteten nämlich und sagten, bitte, Ewiger, lass uns doch nicht zugrunde gehen wegen des Lebens dieses Menschen. Und sie wollten damit sagen, siehe, lass die Angelegenheit doch aufgeteilt werden. Entweder ist dieser Mensch des Todes schuldig wegen seiner Sünde oder nicht. Und wenn er schuldig ist, ein Mensch hat gesündigt und über die ganze Gemeinschaft des Schiffes zürnst du, das ist ähnlich wie in Numeri 16, 22, ein Mensch hat gesündigt über die ganze Gemeinschaft zürnst du. Lass uns doch nicht zugrunde gehen wegen des Lebens dieses Menschen. Der, der sündigt, wird sterben, so nach Ezechiel, an der Seuche oder an der Plage oder auf andere Weise. Denn nichts hält die Hand des Ewigen auf, sich an seinen Feinden zu rächen. Und zahlreich werden die Gefallenen des Ewigen. Und warum sollen wir seinetwegen zugrunde gehen? Und wenn er nicht des Todes schuldig ist, gib über uns kein unschuldiges Blut, dass wir ihn ins Meer werfen und ihn töten und sein Blut ohne Anlass vergießen. Und sag nicht, dass du keinen anderen Weg hast, ihn zu töten, als durch das zugrunde Gehen des Schiffes, auf dem er sich befindet. Denn du bist der Ewige, und wie es dir gefällt, so tust du. Und immer beschließt du, sagst, und es erfüllt sich dir. Und viele Öffnungen hat der Ewige, zu tun, wie er will, ohne dass wir zugrunde gehen. Und nach all diesen Bemühungen, als die Matrosen sahen, dass das Meer trotz allem immer stürmischer wird, gaben sie Jona ins Meer. Und achte darauf, dass es heißt, und sie trugen Jona und gaben ihn ins Meer. Dass diese Dinge wirklich darauf hinweisen, dass sie ein fünftes Bemühen und Erforschen unternahmen. Und das ist es, was in Pirkei der Rabbi Eliezer gesagt wird. Dass sie ihn erstmal nur teilweise ins Meer geben, immer ein Stück tiefer und hoffen, dass das reichen wird. Damit soll gesagt werden, dass sie viele Versuche unternahmen, um zu wissen, ob der Sturm wegen Jona kam. Und die Weisen seligen Angedenkens nahmen es mit dem vollen Wortsinn der Schrift genau. Denn daraus, dass er sagte, tragt mich und gebt mich ins Meer, ergibt sich, dass sie zwei abwechselnde Handlungen vornahmen. Dass sie ihn ins Meer gaben und trugen und von dort heraufholten, um zu sehen, was es mit der Sache auf sich hat. Und es wird erläutert, indem es heißt, und sie trugen Jona und gaben ihn ins Meer. Das, nachdem sie ihn viele Male aus dem Meer herausgetragen hatten, sie ihn tatsächlich ins Meer gaben. Und es heißt, dass die Matrosen große Ehrfurcht vor dem Ewigen hatten, als sie die Macht seiner Vorsehung und seine großen Wunder sahen. Und sie legten Gelübde ab, Schlachtopfer darzubringen, wie es der Brauch der Seefahrer ist. Ja, soweit die Bemühungen der Matrosen, Jona nicht ins Meer zu werfen. Dazu Anmerkungen? Herr Müller.
Ja, ich möchte mal auf die Matrosen kommen. Am Anfang der Geschichte wird ja gesagt, dass es die Matrosen, dass also 70 Matrosen auf dem Schiff waren. Und 70 ist ja immer das Symbol für die ganze Menschheit. Ist also hier der universalistische Gedanke, sagen wir, Basis für die Erzählung, also als Metapher zu sehen?
Vermutlich ja, das hatten wir, glaube ich, sie kam ja ein bisschen später, ich glaube, das hatten wir gerade schon beim in dem Pirkei der Rabbi Eliezer gelesen, wo Rabbi, oben auf Seite 3, wo Rabbi Hanania zitiert wird, der eben sagt, Vertreter der 70 Sprachen waren auf dem Schiff. Und das ist natürlich der Gedanke zu sagen, also aus jedem Volk waren unter den Matrosen welche und
okay, damit zu sagen,
letztlich ja. Alle Völker bekehren sich. Ja, ja.
Gut. Und warum wird Ninive? Oh, Entschuldigung.
Nein, bei mir ist das Wort Sünde hängen geblieben. Und dass ich, lese im Moment um eine andere Gruppe Hiob, dass ich dann auch an, wie es bei Hiob geht. Bei Hiob wird auch von seinen Freunden gesagt, du musst doch gesündet haben. Und hier steht für die Matrosen scheinbar fest oder hat Jonas selber gesagt, ich habe gesündigt. Und oder verstehe ich das was? Und kann ich das auch so vergleichen mit Hiob?
Da ist das Buch Hiob sicher noch ein bisschen anders als Jona. Also hier geht man davon aus, dass jemand für eine Sünde bestraft wird. Und Jona sagt ja selber, ja, ich bin schuld und meinetwegen habt ihr die Probleme. Und das ist also voll in diesem System drin, das nicht sein kann, dass man von einem Sturm auf dem Meer überrascht wird, ohne dass irgendwo eine Sünde da ist. Man muss halt den Schuldigen finden. Ne? Da hat das Buch Hiob sich eben nochmal einen ganz anderen Ansatz zu sagen, dass das nicht notwendigerweise so sein muss.
Na ja gut, aber die Matrosen, die tun alles, um ihr eigenes zu retten. Ne?
Ja, also mal ein bisschen erklärt es Abarbanel damit, dass sie wohl noch nicht bis ins Letzte überzeugt sind, dass Jona wirklich schuldig ist und eben nicht an unschuldigem Blut schuldig werden. Sie sind zumindest, sie wollen jede nur mögliche Gewissheit bekommen, dass Jona wirklich des Todes schuldig ist und dass Gott ihn wirklich töten will, sozusagen. Deswegen zögern sie so lange und geben sich nicht damit zufrieden, dass Jona das selber gesagt hat und dass die Lose gefallen sind. Und das ist, denke ich, auch nochmal ein ganz spannender Gegensatz zu Jona selber, dem es ja eigentlich völlig egal ist. Der will sich ja ins Meer werfen lassen, während den Matrosen eigentlich enorm wichtig ist, sein Leben zu retten. Ja.
Aber seine eigene Sünde, eigentliche Sünde, ist, dass er nicht gehorcht, hä?
Ja, seine Sünde ist, dass er vor Gott davongelaufen ist, anstatt den Auftrag zu erfüllen. Das hatte Abarbanel ja vorher gesagt. Ein Prophet, der nicht bereit ist, seinen Auftrag auszuführen, ist des Todes schuldig.
Ja. Das ist, was ich verstehe. Danke.
Ja, wo haben wir selbst einen Menschen, der von sich selbst behauptet, ich bin sündenfrei? Selbst wenn er gefragt wird. Außer Hiob vielleicht.
Gibt es sicher weniger, aber Jona geht ja noch ein Stück, also Jona wird ja gar nicht gefragt, ob er schuldig ist, sondern er wird ja eigentlich nur gebeten, auch zu seinem Gott zu beten. Er ist ziemlich schnell bereit zu sagen, ich bin an allem schuld. Also ich würde sagen, er geht ein bisschen weiter, als anzuerkennen, dass er nicht unschuldig ist. Was eben wohl auch ein bisschen an seinem lebensmüden Charakter liegt, dass ihm sein Leben nicht so wichtig ist und das hier sicher auch natürlich ein bisschen ironisch ist.
Er hat ja friedlich geschlafen.
Ja, genau. Also einfach schon diese, dass er ins Bett geht und da schläft und der Sturm ihn überhaupt nicht interessiert. Das ist natürlich auch eine starke Ironie. Ja. Herr Keimer, Sie hatten sich gemeldet.
Ja, aus dem Studium erinnere ich noch, dass das eine Erkenntnis des Exils war, zu sagen, unser Gott kann überall sein. Dass in der Zeitabschnitt davor man doch, der Gott, an dem man glaubte, dass er sehr stark mit dem Land Israel verknüpft war. Und dann der Schritt in die Vorstellung, ja, er ist auch an Euphrat und Tigris, er ist der Schöpfer der Welt und dass man deshalb auch den Schöpfungsbericht denn dort geschrieben hat. Ja, und irgendwie sehe ich diese Geschichte in der Konsequenz. Der Jona geht von der Vorstellung aus, er könnte an einen Ort fliehen, an dem Gott nicht ist. Ne? Also da hängt er der traditionellen Idee nach. Und sein Erfahrungsweg bringt ihn dann zu der Konfrontation, dass er auch weit im Westen Gottes Arm hinreicht. Ja? Deshalb finde ich es auch völlig plausibel, dass er sich ins Wasser werfen lassen will. Denn, seine These ist jetzt zerstört. Ne? Er wird sich nirgendwo in Sicherheit bringen, dann kann er auch sterben. Ja.
Ja, tatsächlich wird auch normalerweise das Buch Jona in die nachexilische Zeit datiert. Also Abarbanel macht es halt anders, weil er eben unseren Jona hier mit dem Jona ben Amittai, der im zweiten Königsbuch erwähnt wird, identifiziert und ihn dann eben in die Zeit, wo Ninive wirklich eine große Stadt war und eben auch der große Feind war, bringt. Das muss nach dem Buch Jona, würde ich sagen, nicht notwendigerweise sein. Man kann ja auch nicht wissen, ob vielleicht dieses Ninive vielleicht schon auch ein Symbol für spätere Gegner ist und gar nicht mehr so wichtig ist, ob es um die historische, wirklich tatsächlich bedrohende assyrische Macht mit ihrer Hauptstadt Ninive geht. Also das muss uns nicht daran hindern, das früher zu datieren, sondern ist durchaus, ich denke, was wichtig ist, eben ja den Kontext von Ninive zu sehen, was vielleicht auch die Provokation noch ein Stück größer macht. Also Jona wird geschickt, um das Reich zu retten, das sein Volk vernichten will. Und das ist natürlich eine große Provokation. Also es ist ja nicht nur irgendein Fern, weit entferntes Volk, das sonst wo ist, mit dem man nichts zu tun hat, sondern ausgerechnet die, die uns erobern wollen, die sollen wir jetzt zur Umkehr rufen. Das ist sicher auch nochmal eine besondere Pointe da drin.
Das kann man nur sagen, ja.
Warum wird Ninive eigentlich Stadt des Fisches übersetzt?
Ist mir jetzt gar nicht bekannt, die Übersetzung, aber es gibt, ich glaube, im Aramäischen hat was mit Nin oder Nun, hat was mit Fisch zu tun. Das wird beim Namen Josua bin Nuns, da kommt auch der Fisch vor.
Sohn des Fisch, ja.
Ja, aber ob das hier jetzt was mit Jona hatte, wäre ich nicht so sicher. Und,
weil ja Wasser an für sich immer auch ein Symbol der Zeit ist. Ja? Wir haben ja zum Beispiel bei Jesus, als der seine Jünger da gefangen, hätte ich beinahe gesagt, erkoren hat, hat er gesagt, ab heute seid ihr Menschenfischer. Mhm. Und das heißt aber nur, dass eben die Jünger die Menschen aus der Zeit herausnehmen. Deshalb ist das Gleichnis mit dem Fischer gesagt worden. Aber das spielt ja hier, soviel ich weiß, keine Rolle in irgendeiner Form.
Würde ich jetzt im Moment zumindest nicht so sehen.
Ja, nicht. Ne? Ja.
Nein, ich glaube, es geht wirklich mehr als Ninive, die große bedrohende Hauptstadt der Assyrer.
Mit 1200 Meilen oder ist doch eine Dimension angegeben.
Ja, sie wird jemals eine enorm große. Ich meine, das ist was in späteren Prophetien übernimmt Babel, diese Rolle, als was später auch im Neuen Testament noch in der Offenbarung des Johannes dann kommt, dass das die Stadt allen Übels ist. Aber hier bei Jona ist es eben Ninive. Anita?
Ja, mir ist noch aufgefallen, also gerade auch jetzt in dieser sehr detaillierten Auslegung, dass die Befragung der Matrosen ja eigentlich schon ein ganz bestimmtes Sittenverständnis voraussetzt. Also nach dem Gewerbe zu fragen, nach dem Land und dem Volk zu fragen, setzt ja eigentlich schon diesen spezifisch jüdischen Glauben voraus. Denn das gilt ja jetzt nicht grundsätzlich für alle, also Schlechtes zu tun. Die Schlechtigkeit, das sind da ja auch die Noah-Gesetze. So, das ist ja klar, aber hier ist ja ein schon ganz bestimmtes Verständnis vorausgesetzt. Und auch dieses also an dem Blut sich nicht zu vergehen und so weiter, das sind ja im Grunde genommen alles Dinge, die den schon auch diesen jüdischen Glauben voraussetzen und wo die im Grunde genommen, ja, ich sag mal, das ist ja fast wie so ein Theaterstück, wo im Grunde genommen diese Matrosen eine ganz bestimmte Aufgabe, das sind die inneren Stimmen oder was auch immer, die ihn da nochmal befragen. Also so kommt mir das jetzt nochmal vor, weil das ist ja unheimlich kurz, aber dadurch, dass hier in der Auslegung all diesen Fragen nochmal einzeln nachgegangen wird, wird das im Grunde genommen nochmal deutlich, dass das eigentlich viel mehr Kenntnis voraussetzt.
Ja, aber bei allen antiken Göttern war doch an für sich das System belohnen und bestrafen.
Ja, ja, aber die Verbindung mit, nee, das ist richtig, aber die Verbindung mit dem Volk, dem Land, also diese Frage, ne, bin ich, habe ich die Jubeljahre eingehalten und so weiter, das setzt ja eine hohe Kenntnis voraus. Also bin ich dem Land gegenüber gerecht gewesen, bin ich dem eigenen Volk gegenüber gerecht gewesen, und was für ein Gewerbe betreibe ich, das ist schon ein ganz spezifisches Verständnis. Das gibt's, glaube ich, jetzt in den anderen umliegenden Religionen nicht in der Form.
Ja, könnte sein, ja. Ja, könnte sein, absolut. Ja.
Und es steht sicher auch dahinter, dass ja im Mishnah und Talmud-Traktat Sanhedrin, wo es um die Todesstrafe geht, da wird ja auch mit unendlich vielen Details beschrieben, wie man die Zeugen befragen muss, um auch wirklich sicherzustellen, dass jemand des Todes schuldig ist. Und letztlich werden die Fragen so gestellt, dass die Zeugen sich sicher irgendwie verhaspeln werden und das nicht funktionieren wird. Also auch dieser Gedanke, den hat Abarbanelser bewusst oder unbewusst sicher auch da, dass man eben eigentlich auch in der rabbinischen Tradition alles versucht, um das Aussprechen eines Todesurteils zu verhindern und noch mehr die Vollstreckung. Und Und das ist natürlich auch ein völlig jüdisches, rabbinisches Setting. Das ist nicht etwas, was sich schon in der Bibel zeigt. Also das kommt, es steht jetzt auch nochmal, das sind eigentlich diese Fragen der Matrosen im Stil, wie eben die Zeugenvernehmung im Traktat Sanhedrin beschrieben wird. So analysiert er das eigentlich.
Naja, das geht ja sogar so weit, dass ein Geständnis nicht zählt. Gell?
Ja, genau. Nach jüdischem Recht müssen es zwei Zeugen sein, die überhaupt ein Vergehen, nicht nur ein todeswürdiges, bezeugen. Ein eigenes Geständnis ist irrelevant. Das mag auch hier im Hintergrund stehen, dass eben sozusagen Jona hat gesagt, was er will, aber wir wollen das jetzt selber rausbekommen, dass er wirklich schuldig ist. Anne.
Mir kam zwischendurch mal die Frage, ob es vielleicht darum ging, dass die zurückgebliebenen Juden in Ninive irgendwas Böses getan haben und dass die sich wieder bekehren sollten, gerade weil so diese Fragen darauf deuten, dass sie an Juden gerichtet sind. Aber ich weiß nicht, das war so ein Blitzgedanke. Das ganze Volk in Ninive wird ja wohl ein bisschen gut zu groß gewesen sein.
Ja, Barbanel sagt ja, dass eine der Erklärungen, die die rabbinische Tradition gibt, warum denn Jona nach Ninive geschickt wird, dass Ninive für die Juden ein Beispiel sein soll, wie man umkehrt. Wenn die Leute in Ninive umkehren, dass sie dann auch sich so verhalten soll. Und de facto, denke ich, ist das auch der Grund, wenn wir heute das Buch Jona am Yom Kippur lesen, dessen ganzes Thema ja die Umkehr ist, dass einem das schon eben vorgelegt werden soll. Hier, guckt euch die Leute, die nicht zum Volk Israel gehören, an diesen Umkehr, dann müsst ihr das natürlich auch machen. Also das, und ihr steht eigentlich ziemlich blöd da, wenn ihr das nicht macht, wenn die anderen das gemacht haben. Das steht da sicher auch hinter. Ja, ich denke dann so viel heute zum ersten Kapitel von Jona. Beim nächsten Mal kommt dann Jona im Bauch des Fisches und sein Gebet da. Und da wird auch noch einiges an mystischer Auslegung dazukommen, wie man diesen Text, Gebetstext von Jona verstehen kann. Gut, dann wünsche ich eine gute Woche, eine gute Ostertage für die, die schon Ostern feiern, beziehungsweise Palmsonntag, Angelika.